das ist Körperkontakt. Ein Podcast über Sex und Sexualität. Ich bin Medea und in der heutigen Folge reden mit Chris von Abeco über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Mir ist Abeco das erste Mal über Insta über den Weg gelaufen und ich finde es eine mega coole Organisation. Darum habe ich sie einmal angefragt, ob jemand vom Team ein Interview mit mir machen würde. Es hat sich dann Chris bei mir gemeldet, oder besser gesagt Christina Capres. Sie ist Journalistin, Soziologin und Autorin. Im November ist ihr Buch «Queer Kids» rausgekommen, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. In diesem Buch erzählen 15 Kinder und Jugendliche, die sich außerhalb von klassischen Geschlechterstereotypen bewegen, aus ihrem Leben. Wir reden dann später in der Folge auch noch über das Buch. Abeco ist eine Non-Profit-Organisation in der Deutschschweiz. Abeco ist ein Wortspiel aus ABC und Q für Queer. Mit ihren Schulbesuchen ermöglicht Abeco den Jugendlichen eine direkte Begegnung mit queeren Menschen. So entsteht die Gelegenheit zu einem offenen Dialog und der Abbau von Berührungsängsten und Vorurteilen. Das Ziel von Abeco ist, dass Jugendliche und Lehrpersonen eine unabhängige Meinung zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt bilden können. Abeco ist 2023 aus den beiden Vereinen Abeco Schulprojekt und GLL entstanden. Beide Vereine sind fast zeitgleich mit der gleichen Ziel gegründet worden. 1999 ist in Bern der Verein Abeco Schulprojekt gegründet worden, wo die Kantone Bern, Freiburg und Jura abdeckt. Der Verein GLL ist 2000 in Zürich gegründet worden und deckt fast die restliche Deutschschweiz ab. Abeco besteht aus rund 50 aktiven Mitgliedern, die mit viel Herzblut und Fachkompetenz auf Schulbesuche gehen. Die Abeco Schulbesuche sind ein freiwilliges Engagement. Es gibt aber eine kleine Entschädigung pro Lektion in der Höhe von 25 Franken. Falls ihr jetzt also interessiert wäre, um mithelfen, meldet euch unbedingt bei Abeco melden. Zu Abeco und zu Chris gehört ihr jetzt aber noch mehr in dieser Folge. Darum wünsche ich euch jetzt viel Spass beim Zuhören.
Wie bist du zu Abeco gekommen?
Ich habe Schulkollegen von mir, von ganz früher, die bei damals noch GLL waren. Also früher waren es zwei Vereine. In Zürich hat es GLL geheißen, in Bern Abeco. Und ich habe davon gehört, dass die in die Schule gehen und von ihren queeren Lebensgeschichten erzählen. Und habe das mega spannend gefunden. Aber ich habe immer das Gefühl, ich sei schon zu alt. Also ich bin heute 47, das ist, damals bin ich einfach Ende 30 gewesen. Und irgendwie habe ich gemeint, wir müssen jünger sein, um damit machen, wie näher bei den SchülerInnen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Und dann habe ich mich gemeldet und habe dann angefangen, auf Schulbesuch zu gehen. Und das mega spannend gefunden.
Mhm. Und was ist Abeco genau?
Abeco steht für das queere ABC, also ja, AB und dann Q statt C. Und ja, wir gehen in die Schule und erzählen von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Also wir reden über sexuelle Orientierungen, über Geschlechtsidentitäten und über Geschlechtsausdruck, über Geschlechterbilder. Die Unterrichtseinheit hat drei Lektionen jeweils und wir gehen ins dritte, damit wir auch wie Bandbreite zeigen können, was queeres Leben ist. Es ist eben nicht nur eine Lebensgeschichte, sondern drei ganz unterschiedliche. Wir sind auch ganz unterschiedliche Altersgruppen. Also wir haben von irgendwie 18-jährigen Jugendlichen, knapp Volljährigen, bis hin zum 70-jährigen Schwulen, der mal verheiratet war mit einer Frau, mit Kind und irgendwann sich geoutet hat. Also da ist alles dabei. Und der Unterricht ist eigentlich aufgebaut auf unsere eigenen persönlichen Geschichten, weil es wirklich darum geht, dass die Jugendlichen jemanden kennenlernen, der queer ist, weil viele vielleicht noch gerne jemanden persönlich kennen. Sowohl die queeren Jugendlichen nicht, wie auch die anderen. Mhm. Und für beide in der Redung ist es mega wichtig, mal mit jemandem zu reden und auch Fragen zu beantworten, live. Nicht nur irgendwie Social Media, nicht nur, was man vielleicht sonst auf der Straße gehört, sondern wirklich von jemandem, der selber Erfahrung hat mit dem Thema.
Mhm. Und ihr geht in Unterstufe und Oberstufe?
Genau, also wir gehen dort hin, wo wir gerufen werden. Also im Kinski sind wir jetzt noch nie angefragt worden, auch so Unterstufe Primarschule nicht. Aber so ab 5. 6. Klasse, die Hauptsache von unseren Besuchen findet aber in der 6. Stufe statt, also Oberstufe, so 12-, 13-Jährige meistens. Wir gehen aber auch in Berufsschule, wir gehen auch in Gymis, also das ist wirklich sehr breit. Und je nachdem passen wir natürlich auch unsere Sprache oder unser Programm ein bisschen an.
Und grundsätzlich eigentlich alle Schulen Anspruch auf das?
Also Anspruch ist noch die Frage, was du damit meinst.
Also alle Schulen können dich anfragen, oder?
Ja, klar.
Auf genau. Schulen?
Also nein, also wenn wir Anfragen überkommen, dann probieren wir die auch positiv zu beantworten. Ich reagiere jetzt so auf Anspruch, weil wir haben eine recht grosse Nachfrage. Also wir haben eigentlich jeden jedes Jahr wieder ein Wachstum. Mhm. Wir sind jetzt knapp unter 300 Psyche pro Jahr und 300 mal 20, 6'000 Kinder, die wir dann irgendwann erreichen, und Jugendliche, was auch sehr toll ist. Aber wir sind nur knapp 40 Mitglieder, die auf Schulbesuch gehen und können gehen. Und die sind, das ist nicht unser Hauptberuf. Das ist überhaupt kein Beruf. Das ist ein Ehrenamt mit einer kleinen Entschädigung und Spesen. Das heisst, wir haben alles noch. Wir studieren, wir arbeiten, wir sind Eltern. Und von dem her sind wir nicht immer abkömmlich. Und es ist schwierig, die Nachfrage überhaupt zu decken. Mhm. Deswegen, wenn jetzt die Nachfrage noch viel mehr würde wachsen, momentan könnten wir nicht alle abdecken. Aber grundsätzlich, ja, wenn wir uns anfragen, probieren wir dorthin zu gehen und freuen uns mega darüber. Aber leider ist es schon sehr unterschiedlich. Also wir haben Schulen, die uns seit Jahren buchen, für einen ganzen Klassenjahrgang. Aber einzelne Kantone haben uns noch nie gebucht. Oder ja, in einzelnen Kantonen ist es in gewissen Regionen, das werden wir überhaupt nicht gebucht. Das ist extrem unterschiedlich. Mhm. Am liebsten würden wir natürlich unsere Mitglieder extrem ausbauen und dann auch wirklich aktiv Werbung machen bei verschiedenen Schulen. Mhm. Ich denke tatsächlich, eigentlich hätten alle Kinder und Jugendlichen Anspruch auf so ein Programm.
Ja. Ist die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen? Oder ist das, oder wann war so ein der Boom von dem?
Ja, also beide Organisationen, die es ursprünglich gegeben hat, ABQ und GLL, sind so um 2004, also vor mehr als 20 Jahren, gegründet worden. Damals haben wir irgendwie ein paar Psyche gehabt, also insgesamt etwa 30 pro Jahr. Jetzt sind wir bei bald 300 angelangt. Es ist eigentlich eine kontinuierliche Zunahme mit doch einer rasanten Zunahme von 20 bis 21, wobei ich muss sagen, 20 ist noch der Corona-Knick.
Genau.
Das ist ein bisschen. Sonst kann man sagen, es ist eigentlich eine stetige Zunahme von der Nachfrage nach unseren Psychen. Mhm. Wir merken tatsächlich deutlich, wie das Thema in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Zum Beispiel, wo die Queer-Ausstellung in Bern war, haben wir insbesondere viele Schulen aus der Berner Region haben die besucht und sind dann, also habe ich einmal ein Erlebnis gehabt, irgendwie in einem Vorort von Bern, wo es dann von ihnen sehr langweilig, sie wissen schon alles aus deren Ausstellung. Also was wir an Theorie vermittelt haben, mit dem wenig Theorie vermittelt, wirklich mehr unsere Geschichte. Aber das war auch noch schön gewesen, so das mitzubekommen. Ja, ich komme es bei meiner Tochter mit, die 10 ist, dass seit Nemo letztes Jahr ESC gewonnen hat, dass auch bei Kindes- und Primarschulkind einfach klar ist, was Nonbinarität ist und nicht mehr mega cool ist. Ich glaube, das war eine ganz tolle Öffentlichkeitsarbeit für das Thema. Wir merken aber auch gewisse Backlash-Tendenzen, sowieso natürlich heutzutage leider. Aber auch dort im Zug von der Kampagne am DH für alle, wo das sehr präsent war mit Plakat, mit Medienbericht und so, wo dann Kinder und Jugendliche zum Teil schon gefunden haben, ja, muss man so laut sein. Wo wir aber ehrlich gesagt mehr das Echo gehört haben von ihren Eltern oder teilweise leider auch Lehrpersonen, die vielleicht das so gefunden haben. Also muss man jetzt das so auf die grosse Glocke hängen? Wir reden ja auch nicht so offensiv über unsere Sexualität, wir Heteros oder so. Also die irrige Annahme, dass Heterosexualität nicht eh schon überall wäre. Also so Sachen können wir schon mit über so, wie wird das Thema gerade sonst verhandelt. So.
Ja, aber ich finde es spannend, dass der Diskurs immer so in eine Ecke gedrängt wird, wo es wird aufgebauscht oder es wird viel zu farbig dargestellt oder viel zu fest, es nimmt viel zu viel Platz ein zum Beispiel. Oder eben, wieso muss man jetzt noch über das reden? Ihr habt ja jetzt euer Recht, so ein das Thema. Oder die Aussagen, wo ich schon das Gefühl habe, sind auch für die Kinder extrem oder die sich sehr schnell in Kinderköpfen festsetzen.
Ja.
Aber umso schöner habt ihr einen Boom und umso schöner ist das, funktioniert es für euch? Oder habt ihr auch, eben, du hast gesagt, ihr habt auch, oder du hast mir vorher erzählt, dass ihr euren Leistungsvertrag immer wieder neu vereinbaren.
Und du hast oft mit dem Kanton Bern.
Genau.
Nein, mit den anderen Kantonen haben wir das noch nicht. Genau.
Was ist denn für dich am schönsten, wenn du am Arbeiten bist? Oder wenn du jetzt in der Schulklasse gehst, was sind für dich Erinnerungen, die von weit oben sind oder die für dich rausstechen?
Es gibt, glaube ich, zwei Sorten von Situationen, die mich mega berühren. Einerseits die, wo wirklich Kinder vielleicht noch sehr wenig vom Thema wissen oder vielleicht sogar auch feindselig uns gegenüber eingestellt sind und so in das Klassenzimmer reinkommen. Und wenn sie aber unsere Geschichten hören, die wirklich aus der Ich-Perspektive mir erzählen, wie wir das Coming-out hatten, wie wir gemerkt haben, dass wir nicht cis oder nicht hetero sind und was wir für Reaktionen hatten, wie zum Beispiel für einen schwulen Mann es mega schwierig war, damals das Schwul als Schimpfwort zu hören auf dem Pausenplatz, oder dass ich als bisexuelle Frau, dass es das einfach nicht gegeben hat, dass ich erst mit über 20 gemerkt habe, dass ich auch auf Frauen stehe, und auch die ganze trans- und non-binäre Geschichte, also dass das die persönliche Erzählung die Kinder und Jugendlichen mega fest berührt und auch dazu beiträgt, dass sie wirklich Vorurteile abbauen. Das ist sehr, sehr schön. Und das zweite und vielleicht noch größere Highlight für mich ist die Begegnung mit queeren Jugendlichen. Dass ich wirklich, ja, auch, also die gibt es einfach überall. Also das weiß ich ja eigentlich theoretisch, aber das dann wirklich auch zu erfahren und dass Einzelne auch den Mut haben mit 13, 14, 15, das dazu zu stehen, sich selber gegenüber, aber auch den Aussenweg gegenüber in der Schule. Und eine Begegnung ist mir besonders in Erinnerung, das war etwa vor 4 Jahren im Luzernischen, in einem Dorf, wo die Schulsozialarbeiterin uns gebucht hat, das läuft auch häufig über die Schulsozialarbeit, und uns gesagt hat, ja, wir haben bei der 9. Klasse ist ein Jugendliches ein Transbub, der nennt sich Max, und der ist sehr isoliert in der Klasse und die anderen Kinder sind irgendwie sehr unwissend und er wünscht sich, dass man jemandem erzählt, was eigentlich Sache ist. Und dann sind wir in die Klasse gekommen und der Lehrer ist auch überhaupt nicht rausgekommen, was mit dem Max ist. Es ist so, wir machen immer einen Stuhlkreis. Und häufig ist es so, dass die Kinder wie intuitiv auf der einen Seite hocken die Buben an und auf der anderen die Mädchen. Mhm. Und schon äußerlich sind so unterschiedlich. Also die Buben, die allermeisten kurze Haare, die Mädchen alle lange Haare. Und dann war das eine Kind da gewesen, der Max, der doppelt in das Bild gepasst hat. Also er hat irgendwie so ein bisschen schwarze Kleider an, einen Rock, Ohrring und halblange dunkle Haare. Also hat auch nicht einem Männlichkeitsbild entsprochen, überhaupt nicht. Und in der Pause ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, ich bin im Fall nicht männlich, ich bin non-binär und omni. Mm. Und non-binär habe ich damals schon gekannt, das war vor 4 Jahren, das war noch nicht so bekannt, aber das klar, das ist bekannt gewesen, mir jetzt. Aber omni habe ich dann müssen googlen und gesehen, okay, das ist eine Form von, man steht auf mehr als ein anderes Geschlecht, so, also im Range von Pansexualität und Bisexualität. Und ja, dann haben wir probiert, Übersetzungsarbeit zu leisten für die Lehrpersonen, für die Schulsozialarbeitenden. Und mich hat das sehr berührt, wie Max zu dieser sehr individuellen Ausdrucksform, auch vom Geschlechtsausdruck, also bei der Kleidung und so, gefunden hat, in einem Umfeld, wo extrem binär, extrem heteronormativ, extrem Mädchen sind so, Buben sind so, war. Und gleichzeitig ist Max super fest gemobbt worden, leider. Also meistens haben wir nachher keinen Kontakt mehr mit der Schule, aber in dem Fall hat die Schulsozialarbeiterin mit mir Kontakt gehalten, weil sie recht hilflos war. Und dann hat mir auch 2-3 Mal angerufen und gesagt, er wird gemobbt, ich weiß nicht, was machen. Und ich habe dann Organisationen empfohlen, wie Milchjugend, TGNS, Du bist du, also Organisationen, die Peerberatung machen, die Jugendtreffen anbieten. Und es hat leider alles nicht gebracht und er hat die Schule wechseln. Und das hat mich aber so berührt, auch wie zu merken, wie der Lehrer und der Schulleiter sich keinen Reim machen können auf die Person und eben wie er gemobbt wird, dass ich denke, ich möchte irgendwie etwas machen, damit die Kinder nicht sich immer selber erklären müssen. Und habe dann ein Buch geschrieben über queere Jugendliche, wo Max jetzt auch ein Teil davon ist. Genau.
Wie war das für dich, das Buch zu schreiben? Du hast vorhin gesagt, es war mega schön, diese Begegnungen. Und ab wann hast du dir überhaupt überlegt, das Buch zu schreiben?
Also die Idee hatte ich, glaube ich, schon relativ bald nach der Begegnung mit Max gehabt, vor 4 Jahren, und hatte dann aber ein anderes Projekt gehabt. Also ich bin auch sonst freischaffende Autorin, Journalistin. Und irgendwann vor 1,5 Jahren oder so, ich fand, so jetzt mache ich mal Nägel mit Köpfen und habe dann Max auch nochmal kontaktiert und habe dann über eine Mailingliste, über Bekanntenkreise, über Instagram, über Organisationen Jugendliche gesucht und auch gefunden. Und dann mit denen Gespräche geführt und das ist super berührend gewesen. Also während in der Schulklasse mir die vielleicht mal kurz in der Pause gesehen und noch in der Ahnung, wie es denen geht, ist natürlich etwas ganz anderes, jemandem dann, wo kann 10 sein, wo kann 14 sein, wo kann 19 sein, 2 Stunden lang gegenüber sitzen und die Person erzählt mir ihr Leben und schüttet zum Teil auch ihr Herz aus und ist zum Teil auch mega dankbar, dass endlich mal jemand zulässt und jemand wohlwollend zulässt und jemand, der vielleicht schon ein bisschen rauskommt, dem Thema zulässt. Also das war sehr, sehr berührend.
Und wie viele Leute hast du nachher für dein Buch interviewt?
Also interviewt habe ich ein paar mehr, also vielleicht so 2 Dutzend oder so. Und ins Buch aufgenommen habe, dann 15, weil ich wollte so eine möglichst grosse Bandbreite haben an Identitäten, an Orientierungen, aber auch so Stadt, Land, verschiedene Regionen von der Deutschschweiz, Alter, familiärer Hintergrund, Rassismuserfahrung, das habe ich alles wie auch noch mit erzählen.
Mhm. Ja. Ja, die Intersektionalität, oder das aufzeigen, dass, wie gross das Spektrum ist, das schon.
Ja.
Ja, dann muss man dein Buch lesen, um dort noch mehr erfahren. Wie ist es denn für dich, jetzt vielleicht auch im Rahmen von diesem Buch mit Erwachsenen über das Thema zu reden oder von Erwachsenen die Reaktionen zu erleben? Wie war das für dich?
Sehr positiv bis jetzt. Also das Buch ist im November rausgekommen. Ich bin jetzt seit 3,5 Monaten auf Lesetournee auch mit dem Buch. In verschiedenen Kontexten, in kleinen Buchhandlungen, in Bibliotheken, in Schulen auch. Und das ist bis jetzt immer sehr wohlwollende Reaktionen gewesen. Auch Erwachsene, die zum Teil als Eltern von queeren Kindern. Es war auch mal eine queere Schulleiterin im Publikum. Also sehr unterschiedlich schon Kontakt mit dem Thema, zum Teil aber auch nicht, einfach weil sie Stammpublikum sind in einer Buchhandlung zum Beispiel. Was ich zum Glück noch nie hatte bis jetzt, ist so wirklich feindselige Reaktionen. Aber das ist mir nicht davon gefeit bei dem Thema heutzutage leider. Aber bin ich zum Glück noch verschont geblieben.
Mhm. Und in der Schule, wenn du in die Schule bist gegangen, hast du dort mal, oder ist dort auch so ein positives Feedback gekommen von den Lehrpersonen und Schulleitungen?
Mit dem Buch bin ich im engeren Sinne noch gerne in einer Schule gewesen. Da gehe ich übermorgen zum ersten Mal. Und zwar, da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe in die Kantonsschule Baden. Da bin ich selber in der Schule vor 30 Jahren. Und eine Schülerin, Elodie, ist in meinem Buch porträtiert. Und sie ist wirklich mega initiativ. Sie hat gefunden, sie möchte gerne eine Lesung an ihrer Schule organisieren. Und wird jetzt auch selber von sich erzählen an dieser Lesung. Und ich bin total gespannt.
Sehr cool. Was würdest du sagen, ist der grösste Vorteil für Erwachsene, wenn sie sich mit ABQ auseinandersetzen?
Also grundsätzlich richten wir unser Angebot an SchülerInnen, also nicht an Erwachsene, aber wir laden die Lehrpersonen dazu ein, beziehungsweise es ist sogar bedingt, dass eine Lehrperson oder eine Person aus dem Lehrpersonenkörper, also kann auch eine Schulsozialarbeiterin sein oder sonst jemand, der einfach aber die Jugendlichen sehr gut kennt, mit im Klassenzimmer ist die 3 Lektionen. Beziehungsweise muss man sagen, bei der Fragerunde, die letzte halbe Stunde, ist sie nicht mehr dabei, die Person, damit die Jugendlichen wirklich auch persönliche Fragen stellen können und nicht Angst haben oder sich schämen. Bei dem sind wir jetzt gerade am Ändern, weil wir finden, es ist vielleicht doch gut, wenn die Lehrperson die ganze Zeit dabei ist. Mhm. Weil zum Teil haben wir leider sehr konservative Eltern, die dann reagieren. Und ja, damit die Schule wirklich auch informiert ist, was wir machen und nichts Geheimes passiert quasi. Und die Lehrpersonen, die anwesend sind, die kriegen natürlich auch eine kleine Weiterbildung in diesem Thema, 3 Stunden lang. Und viele wissen tatsächlich auch nicht so viel dazu. Und darum laden sie uns ja auch ein. Von dem her ist das wie so ein Nebeneffekt, der auch dazu beiträgt, die Lehrpersonen oder Erwachsene weiterzubilden. Wo wir noch dabei sind, wir sind vernetzt mit der Plattform Lehrplan Q. Das ist ein Netzwerk von der 3 Schulbesuchsorganisationen der Queeren in der Deutschschweiz, also wir, ABQ, die die grössten sind, die so den Raum Bern, Zürich, Luzern abdecken, dann Come Out in St. Gallen und Ostschweiz und das Queere A&O in Basel, Stadt und Land. Plus Du bist Du ist auch noch dabei und die Queeren Dachorganisationen, weil wir nicht nur Schulbesuch anbieten, sondern auch Weiterbildung für Fachpersonen, das macht dann eben mehr Du bist Du, also Sozialarbeitende, Lehrpersonen, PsychologInnen können Du bist Du buchen für individuelle, also maßgeschneiderte Angebote, aber auch für wie so ein tagiges Input oder so. Und Lehrplan Q macht auch politische Lobbyarbeit, also Vorstöße in verschiedenen Kantonen für auch zeitgemäße Sexualaufklärung oder auch überhaupt Aufklärung in sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
So. Ja. Habt ihr irgendwie eine Verbindung zur Politik? Oder habt ihr dort, seid ihr vielleicht Ansprechpartnerinnen, wenn die Politik Fragen an euch hat? Oder auch eine Verbindung mit dem Lehrplan 21 zum Beispiel?
Nicht so enge Verbindungen. Also in den letzten Jahren, als ich jetzt bei ABQ aktiv bin oder im Vorstand bin, ist mir das jetzt nicht so untergekommen, dass wir als ABQ die Kontakte haben. Aber in dem Netzwerk Lehrplan Q dort schon, da gibt es jemanden, wo jetzt auch sehr proaktiv auf PolitikerInnen zugegangen ist in verschiedenen Kantonen und eben mit Zusammenarbeit mit denen, die Vorstöße lanciert in der Politik. Wir machen ja nicht so Sexualaufklärung im engeren Sinn, wir machen wirklich mehr Aufklärung über Beziehungen, Liebe, Identität. Aber es ist natürlich im gleichen Themenbereich und gerade das Thema Transjugendliche ist leider sehr auch wird politisch instrumentalisiert im Moment. Das ist, der ganze Themenbereich ist politisch sehr umkämpft und, und gerade was Jugendliche angeht, sind, ist auch die Gegenseite, sag ich jetzt mal, also konservative ältere Politikerinnen sehr aktiv. Und da gibt es jetzt auch Gegenvorstöße der Politik, wo, ja, wo wir uns davor fürchten, aber wo wir uns auch wappnen, dass das halt leider wird wahrscheinlich jetzt zunehmen, die nächsten Monate und Jahre.
Vielleicht zu einem schöneren Thema. Was ist für dich in Zusammenarbeit mit Fachpersonen auch besonders spannend? Oder was kannst du dort noch Neues dazu lernen?
Ah, da kann ich vielleicht noch erwähnen, genau. Also, wir machen sporadisch auch Weiterbildungen an PH, also an pädagogischen Hochschulen. Da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gewesen, an der PH in Zürich. Und jetzt gerade vor 3-4 Wochen, das sind sehr, sehr berührende Moment gesehen, ich wirklich, es hat mir richtig Hoffnung gemacht. Das war an dem Dienstag, wo Trump bekannt gegeben hat, dass er jetzt ernst macht mit dem Ausradieren von trans- und non-binären Menschen, dass es wirklich nur noch Mann und Frau gibt, und zwar die, die bei der Geburt dazu sortiert worden sind. Und das hat mich so deprimiert natürlich und auch erschüttert. Und am gleichen Tag bin ich am Morgen und am Nachmittag für 2 Inputs an der PH in Zürich gewesen, und das sind so angehende Lehrpersonen gewesen, Anfang 20, und die sind so offen und so empathisch gewesen. Ich war mit einer Kollegenperson unterwegs von ABQ, die schon an die 60 ist und sich als non-binär identifiziert. Natürlich erst seit kurzem, weil es den Begriff noch nicht so lange gibt, aber innerlich immer gewusst, dass das Lino nicht reinpasst. Und wir haben beide so ein bisschen unsere Coming-out-Geschichte erzählt. Und die Lehrpersonen waren so berührt. Und ich weiss noch, ein Deutschlehrer, ein Angehender, der wirklich so, ich habe ihn als cis-heteromännlich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber jedenfalls hat er so ehrlich betroffen so gesagt, ja, was mache ich denn mit der deutschen Sprache, die ist ja so etwas von binär, und wie kann ich euch gerecht werden, und wenn wir jetzt Literatur umschreiben, wie machen wir es, also nicht provokativ, sondern wirklich ernst gemeint. Oder der Sportlehrer, der auch gesagt hat, wie machen wir das im Sport für Transjugendliche und so, und das habe ich mega schön gefunden, also die Offenheit, die Fragen, die Begegnungen, die geben mir dann auch sehr viel, um zu merken, okay, es gibt wirklich Leute, die beschäftigen sich, und es geht mega viel.
Ja, was denkst du, wird für euch, oder ist jetzt so, wie gesagt, von politischer Sicht her, könnte sich vielleicht auch ein bisschen eine andere Bewegung oder eine Gegenhaltung entwickeln, die ein bisschen stärker wird. Was ist denn das, was ihr euch zum Ziel nehmt? Oder habt ihr überhaupt wie ein Ziel, das ihr noch herwählt, oder was ihr noch wollt, anpacken sozusagen?
Ja, also als Organisation wollen wir gerne noch diverser werden. Also was wir gemacht haben, wir sind die ersten, sagen wir mal, grosser Mutter 15 Jahre, haben wir vor allem über sexuelle Orientierung geredet. Also wir sind homo- und bisexuelle Menschen gewesen, die in die Schule gegangen sind. Und jetzt die letzten paar Jahre haben wir wirklich das Trans-Thema sehr fest aufgenommen, das Programm, und ist sehr ein wichtiger Bestandteil heute. Wir haben viele Mitglieder, die trans- oder non-binär sind. Aber wir sind schon sehr schweizerisch, weiss, able-bodied, also ja, wie auf den anderen Diversitätsachsen sind wir sehr homogen, und das ist natürlich dann auch ein Hindernis in der Schulklasse.
Ja.
Weil wir zum Teil schon SchülerInnen haben, die sagen, ja, aber in der Kultur, wo meine Eltern herkommen, gibt es das nicht, oder die Religion, die bei uns daheim gelebt wird, das kann auch das Christentum sein, bei einer Schweizer Familie, erlaubt das nicht, oder das ist Sünde, und das darf ich nicht gut heißen, und eigentlich dürfen die gerne in dieser Schulklasse sein, und so. Und das ist dann schwierig, wenn man selber überhaupt keine eigene Erfahrung hat. Wir basieren unsere Arbeit auf Erfahrung, und das funktioniert ja auch so wunderbar. Aber wenn wir dort wie keinen Anknüpfungspunkt liefern können, dann ist es schwierig. Und darum suchen wir im Moment auch, also wenn Leute das hören, die interessiert sind, egal was sie sonst für einen Hintergrund haben, also wir suchen sowieso Mitglieder und SchulbesucherInnen, aber schon auch insbesondere Leute, die selber entweder religiös aufgewachsen sind oder selber Migrationserfahrung haben oder die Eltern oder Rassismuserfahrung haben auch. Weil apropos Intersektionalität, das ist natürlich schon auch ein Problem, dass POC-Menschen oder Menschen mit einem Itch im Namen, also SchülerInnen, sehr massive Rassismuserfahrungen machen, auch heute noch. Und dann auch häufig so finden, ja, warum soll ich jetzt dich akzeptieren, wenn du mich oder wenn ihr mich nicht akzeptiert? Weil für die wir auch häufig der einzige sichere Hafen Safe Space in der Schweiz ist die eigene Familie, weil wenn sie rausgehen, dann werden sie als andere angeschaut und werden, ja, sind einfach nicht sicher. Und dann ist es auch schwierig, vielleicht das Wertesystem, das die Familie vertritt, abzulehnen oder sich zu emanzipieren auf einer Achse von dem Wertesystem, wenn das zum Beispiel homo- oder queerfindlich ist.
Ja.
Und darum, genau, wenn wir in die Richtung uns ganz unbedingt entwickeln.
Ich denke, ist allgemein die Schwierigkeit, schon nur bei Lehrpersonen, dass sich Kinder repräsentiert fühlen, dass sich Kinder gesehen fühlen. Ja, was ist für dich besonders wichtig, wenn du jetzt Jugendliche, eben du siehst sie für 3 Stunden oder für 3x3 Stunden, was ist für dich das, was sie selber mitnehmen, was für sie besonders wichtig, oder was in deinen Augen für sie besonders wichtig ist, dass sie das verstanden haben oder dass sie das eben für sich mitnehmen, für sich in ihrem Leben implizieren?
Also ich glaube, die wichtigste Message ist für uns, das gibt es. So einfach, nicht komplizierter als das. Es gibt Transmenschen, es gibt non-binäre Menschen, es gibt schwule Männer, es gibt lesbische Frauen, bisexuelle Menschen, es gibt eine ganze Bandbreite, wie man das Leben kann leben. Es gibt Buben, die irgendwie gerne Ballett machen, es gibt Mädchen, die gerne shooten und klettern. Einfach, dass es, um ihnen mal zeigen, dass vielleicht die relativ sture, enge Normen, die sie darin aufwachsen und die Bilder, die sie präsentiert bekommen, dass die nicht die einzig möglichen Bilder sind oder auch Wege, wie man das Leben leben kann. Und ja, weil ich denke, wenn sie das in diesem Themenbereich verstehen, dann können sie es vielleicht auch in einem anderen Themenbereich für sich anwenden. Und das ist uns auf jeden Fall wichtig. Und das sagen wir auch, wenn Jugendliche feindselig sind oder sagen, ja, ihr wollt uns doch indoktrinieren oder ist das nicht ansteckend, sagen wir, also gut, ansteckend ist es natürlich nicht und indoktrinieren wollen wir auch nicht. Und du musst es auch nicht gut heißen. Also jemand, der wirklich krass religiös aufwächst, da kann man nicht in 3 Lektionen irgendwie von etwas anderem überzeugen und wird man vielleicht auch das Leben lang nicht und muss man auch nicht. Und das ist seine Haltung oder ihre Haltung und das darf die Person auch behalten, aber es ist einfach, sie müssen Respekt zeigen und sie müssen akzeptieren, dass es das gibt. Das sind die 2 Prämissen, die wichtig sind.
Mhm. Was ist deine Hoffnung für die Zukunft? Was ist so die Blick, den du hast, den du dir wünschst oder wo du dir erhoffst, was noch so passiert mit den Jugendlichen?
Also ich sehe schon bei den Jugendlichen einen Aufbruch. Also da sehe ich bei den Jugendlichen, die ich interviewt habe für das Buch. Aber das zeigt sich auch in Forschungen. Im Kanton Zürich gibt es alle 7 Jahre eine repräsentative Jugendbefragung. Die fokussiert gerne nicht nur um das Thema Geschlecht, sondern es geht eigentlich um Gewalterfahrung von Jugendlichen. Da wird aber das Geschlecht und die Orientierung miterhoben.
Mhm.
Und da ist es also beeindruckend, wie die Identifikationsrate steigt. Mhm. Also bei den 9. Klässlerinnen in dem 7-Jahres-Abstand von den letzten 2 Umfragen haben sich, glaube ich, vor 7-Plus-Jahren glaube ich, etwa 7%. Das schaue ich vielleicht noch schnell nach.
Mhm.
Genau, im 2021 war jetzt die letzte von diesen Jugendbefragungen im Kanton Zürich und da haben 26%, also mehr als ein Viertel der befragten 9. Klässlerinnen, haben sich als nicht oder nicht ausschließlich heterosexuell identifiziert.
Mhm.
7 Jahre vorher waren es noch 7,4%. Also das ist, das ist natürlich Wind auf die Segel von all denen, die sagen, das ist ein Trend, die lassen sich alle gegenseitig beeinflussen. Man muss die Frage auch ein bisschen genau anschauen. Die haben gefragt, identifizierst du dich als nicht oder nicht ausschließlich heterosexuell? Also da ist alles heteroflexibel, wenn man so schön sagt, mit inkludiert. Also einfach junge Frauen, Mädchen, die sagen, ja, könnte man schon mal vorstellen. Oder hast du mal mit meiner besten Freundin geknutscht? Und wer weiß, in welche Richtung das geht, einfach eine Offenheit mitbringen. Und das finde ich total schön, weil das zeigt für mich, dass die Normen ein bisschen weicher werden und nicht mehr so krass ist und man kann auch dazu stehen. Auffällig ist, dass es bei den Buben viel weniger sind, aber auch dort hat es sich gesteigert, von 4,2 auf 8,9%.
Mhm.
Und auch bezüglich Non-Binarität, Transidentität ist es so, dass mehr Jugendliche sich trauen, da sich zu outen. Und das gibt mir Hoffnung.
Mhm.
Und dass sogar der schwule Jugendliche von Altdorf im Kanton Uri, der dort einen Jugendtreff gegründet hat, dass dort auch zum Beispiel am Anfang immer eine Runde gemacht wird zur Pronomenpräferenz. Also das ist nicht nur ein städtisches, akademisches Phänomen, sondern die Offenheit kommt ja recht an vielen Orten an heutzutage.
Mhm. Ja, was ist denn dein nächstes Projekt? Hast du schon etwas im Kopf oder bist du jetzt erstmal einfach das Buch am die Wellenlinie am Auskosten?
Also das auf jeden Fall. Ich koste die Tournee aus und finde das mega toll, da unterwegs sind mit dem Buch. Ich bleibe mit dem Thema beschäftigt, weil ich noch für das rätoromanische Fernsehen einen TV-Doc-Film machen, eine halbe Stunde. Mit Fokus auf rätoromanische queere Jugendliche. Da freue ich mich total drauf, weil das natürlich auch nochmal, also RätoromanInnen sind auch eine Minderheit in der Schweiz. Und ja, häufig schon halt ländlich konservative Regionen und logischerweise gibt es dort auch queere Jugendliche. Und wie diese Familien jetzt zeigen, das gibt es da auch, das ist eben nicht nur in Zürich oder in Bern. Ja. Da freue ich mich auch drauf, dass das auch dann dort nachzugehen. Und sonst bei ABQ sind wir einfach sehr stark dabei, den Verein weiterzuentwickeln. Wie ich gesagt habe, eben in Richtung Intersektionalität, aber ihn auch für die Zukunft auszustellen, weil wir ja eben Gelder brauchen, um unsere Stellenprozente zu zahlen. Und ja, da sind wir dran, mit Kantonen, mit Städten, mit Stiftungen Gespräche zu führen.
Ja, sehr gut. Dann sind wir am Ende angekommen. Gibt es noch etwas, was du ansprechen möchtest, was dir noch wichtig ist, was wir jetzt noch nicht haben besprochen?
Ja, ich probiere immer, den Jugendlichen in meinem Buch das letzte Wort zu geben. Und ich finde, die haben so viele tolle Zitate von sich gegeben. Für mich ist es ein bisschen fast wie so ein Lexikon von tollen Weisheiten, die man mitnehmen kann. Und da zitiere ich gerne Christelle, die eine bisexuelle Frau aus der Innerschweiz ist, die sagt, wie willst du wissen, dass es noch etwas anderes gibt, wenn es dir nicht beigebracht wird?
Das ist sehr schön, das nehmen wir perfekt als Schlusswort.
Super.
Merci vielmals.
Danke auch.
So, mit dem wären wir auch schon am Ende dieser Folge Körperkontakt angekommen. Merci an ABQ und vor allem an Chris für das Gespräch und für deine Offenheit. Wenn ihr noch mehr über ABQ oder zu Queer Kids wollt wissen, könnt ihr gerne in den Shownotes nachschauen. Dort habe ich euch die entsprechenden Links reingetan. Außerdem findet ihr dort auch noch an Chris ihre Webseite, wo ihr weitere Projekte von und Infos zu ihr findet. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.